ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Big Tech, Big Power. Die Macht der Digitalkonzerne.
Namen wie Google, Amazon, Meta und Apple sind längst nicht nur Synonyme für Innovation, sondern stehen auch zunehmend in der Kritik. Diese Konzerne kontrollieren nicht nur riesige Datenmengen, sondern auch zentrale Plattformen für Kommunikation, Information und Handel. Was bedeutet das für unsere Demokratie? Darüber habe ich gesprochen mit Markus Beckedahl. Er ist Netzaktivist und Gründer des renommierten Blogs netzpolitik.org und Experte für digitale Themen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Beckedahl, wie nutzen die Tech-Konzerne denn jetzt schon ihre Macht, um in demokratische Prozesse einzugreifen?
Ja, wir haben uns als Gesellschaft abhängig gemacht von wenigen Unternehmen, die wenige Infrastrukturen, wenige Plattformen kontrollieren und wo teilweise nur eine Person entscheidet, welche Regeln dort gelten. Aktuell müssen wir erleben, dass Mark Zuckerberg über Nacht quasi entschieden hat, dass für Instagram, Facebook und WhatsApp zukünftig andere Regeln gelten, als wir es bisher gewohnt waren. Wir haben auch die Situation, dass wir Mechanismen auf diesen Plattformen erleben, die wir nicht verstehen, wo wir keinen Einblick haben. Das heißt, es wird jedem eine andere Realität angeboten, weil algorithmische Entscheidungssysteme im Hintergrund intransparent die Arten und Weisen von Inhalten zusammenwürfeln, die wir dann unterschiedlich dort sehen können.
Meta hat ja angekündigt, das Faktencheck-Programm zu beenden. Inhalte auf Instagram und Co. werden in den USA nicht mehr auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft. Welche Auswirkungen könnte das auf die bevorstehende Bundestagswahl haben am 23. Februar hier in Deutschland?
Das hat wahrscheinlich weniger Auswirkungen. Das ist vor allen Dingen erstmal eine US-Debatte, die aber Ausblick gibt darauf, was zukünftig in Deutschland auch passieren könnte. Diese Fact-Checking-Organisationen waren in den USA vor allen Dingen Teilen der Republikanischen Partei ein Dorn im Auge, die sehr gerne Lügen und Desinformationen in ihre Wahlkampfkommunikation integriert. Und da möchte man sich nicht so häufig beim Lügen erwischen lassen.
Die EU versucht ja mit dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act die Macht der Tech-Konzerne einzuschränken. Was ist da genau das Ziel?
Ja, das Ziel ist einfach, dass diese Plattformen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und dass sie ethische und rechtliche Standards der Europäischen Union auch einhalten sollen. Ob das funktioniert, wird die Zukunft zeigen, weil wir sehen gerade, dass sich Unternehmer wie Elon Musk und Mark Zuckerberg unter einen Schutzschirm der Trump-Administration begeben, in der Hoffnung, dass Trump ihnen hilft, gegen Regulierungen in der Europäischen Union vorzugehen. Und es gibt Anzeichen, dass Teile der Europäischen Union vor uns sind und sich nicht trauen, jetzt unsere Regulierung gegen diese Big Tech-Giganten vorzubringen, aus Angst vor Handelskriegen mit den USA.
Was können wir Nutzer denn tun, um uns gegen die Machtkonzentration der Digitalkonzerne zu wehren?
Naja, wir müssen gucken, ob es Alternativen gibt. Wer WhatsApp heute nutzt, kann schon Signal nutzen. Signal funktioniert genauso gut, ist sogar besser, ist sicherer, vertrauenswürdiger, also eine gute Alternative. Bei sozialen Netzwerken, vor allen Dingen bilderdominierten sozialen Netzwerken, gibt es noch nicht wirklich Alternativen. Aber beispielsweise beim sogenannten Microblogging, also das, was Twitter früher war, bevor es von Elon Musk mit X aufgekauft wurde, gibt es mit Mastodon und gibt es mit Blue Sky schon zwei Alternativen, die mindestens genauso gut, zumindest im Sinne von Blue Sky, funktionieren wie früher Twitter und wo viele Nutzerinnen ihre Wahlfreiheit nutzen, um rüberzugehen und nicht mehr diese großen monopolartigen Infrastrukturen nutzen zu müssen.
Wie superreiche Könige mit einem digitalen Reich, so sehen die Chefs von großen Tech-Konzernen in den USA aus. Meta-Boss Mark Zuckerberg zum Beispiel. Milliarden Menschen nutzen seine Netzwerke. Vor allem in den USA kann er die Regeln für seine Plattformen auch weitestgehend selbst aufstellen. Vor Trumps erster Amtszeit gab es Streit zwischen Trump und Zuckerberg. Trump hat sogar mit Gefängnis gedroht für ihn. Vor der zweiten Amtszeit sieht es jetzt anders aus. Jetzt scheint Zuckerberg einzuknicken und der Linie Trumps zu folgen. Ist die Macht der superreichen Tech-Bosse also doch begrenzt? Da hat Nils Dams nachgefragt.
Ich möchte über was Wichtiges sprechen, über die Redefreiheit bei Facebook und Instagram. Mark Zuckerberg letzte Woche in seinem viel diskutierten Video. Für seine Ankündigungen wählt er Worte, die Donald Trump und seinem engen Berater Elon Musk gefallen dürften. Spricht zum Beispiel von traditionellen Medien, die Inhalte zensieren würden. Was nicht stimmt. Auf Plattformen werden Inhalte gelöscht, die gegen Regeln verstoßen. Das ist keine Zensur, sondern Moderation. Die soll bei Meta deutlich gelockert werden. Der Grund? Zuckerberg wolle die freie Rede in seinen Netzwerken wiederherstellen. Bei Instagram oder Facebook darf künftig wesentlich mehr gesagt werden. Es ist zum Beispiel kein Regelverstoß mehr, Frauen als Haushaltsgegenstände zu bezeichnen. Ich bin schwul, sagt Tech-Journalist Casey Newton im Podcast Hard Fork. Du kannst mich jetzt als geisteskrank bezeichnen. Und was das bedeutet, Gewalt wurde schon vorher bei Facebook geschürt, das wird jetzt wieder passieren. Und eine Folge ist, dass Menschen mehr Schaden nehmen werden. Meta schafft in den USA auch Faktencheck-Teams ab und auch Programme, die Frauen, Schwarze oder Latinos im Unternehmen gefördert haben. Warum macht Zuckerberg das? Ein paar Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump. In Medien werden vor allem zwei Theorien diskutiert. Er sagt das, was die Regierung hören will, aus Opportunismus, die Geschäfte, das Geld, da will man sich nicht mit der Regierung anlegen. Die andere Theorie, er hat sich wirklich zu einer Art MAGA-Mark entwickelt. Das vermeintliche Einknicken vor Trump ist gar kein Einknicken. Zuckerberg meint das, was er sagt. Ihm ist seine eigene Plattform zu woke geworden. Kevin Roos, Tech-Kolumnist der New York Times. Ich habe keine Belege für die Theorie, aber Freunde, die ihn kennen, haben mir gesagt, dass er sich in den letzten Jahren zu einem Konservativen entwickelt habe. Zuckerberg soll auch bei Trumps Amtseinführung dabei sein und er ist nicht der einzige Tech-Milliardär, der dem neuen Präsidenten nah sein möchte. Ein Überblick.
Amazon.
Gründer und Vorstandsmitglied Jeff Bezos wird kommende Woche auch in Washington sein. Er hat, wie Zuckerberg, $1 Million an Trumps Inauguration Fund gespendet. Daraus werden Galas und Empfänge rund um die Amtseinführung finanziert. Bezos hat Trump auch schon in seinem Club in Mar-a-Lago in Florida besucht. Und auch Amazon hat Verweise auf Diversität in der Mitarbeiterschaft von der Firmenwebseite gestrichen.
Google.
CEO Sundar Pichai hat sich auch angeschlossen. Google hat Trump zur Amtseinführung $1 Million gespendet. Das machen auch viele andere Firmen. Welche Gründe genau dahinter stecken, ist nicht klar. Aber aus Washington wächst seit Jahren die Kritik an der Größe und Macht der Tech-Konzerne. Speziell gegen Google ermitteln Behörden schon länger. Es droht eine Zerschlagung des Konzerns.
Microsoft
hat ebenfalls gespendet. Was für Microsoft, aber auch andere besonders wichtig ist, die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Microsoft arbeitet intensiv mit den ChatGPT-Machern von OpenAI zusammen und hat ein großes Interesse daran, dass KI-Gesetze das Geschäft nicht zu sehr einschränken. Scott Galloway ist Professor an der Universität New York und hostet bekannte Wirtschaftspodcasts. Er sagt im Interview mit MSNBC, gegenüber Russland können wir nicht mehr den Zeigefinger erheben. Der gewählte Präsident droht, die zu verfolgen und zu regulieren, die nicht für ihn spenden. Wir werden Russland jeden Tag ein bisschen ähnlicher.
Wir werden mehr wie Russland jeden Tag. Das ist, wo wir sind.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wir googeln, wir posten bei Instagram und shoppen bei Amazon. Die unendliche digitale Vielfalt. In Wahrheit kontrollieren die großen Tech-Giganten aus den USA den Datenverkehr im Netz. Meta, Google, Amazon und Co. Sie dominieren nicht nur unseren Alltag, sondern sind auch Spitzenreiter, wenn es um Lobbyarbeit in der EU geht. Max Bank von Lobby Control beschäftigt sich mit den Themen Konzernmacht und Macht der Digitalkonzerne. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, schon jetzt verfügen ja US-Tech-Konzerne über immense Ressourcen und ein breites Lobbynetz, um die EU-Politik in Brüssel zu beeinflussen. Die großen Tech-Konzerne gelten als die größten Lobbyakteure in Brüssel. Wie stark ist Ihr Einfluss?
Der Einfluss der US-Tech-Konzerne in Brüssel ist tatsächlich sehr groß, würde ich sagen. Das haben die letzten 5 Jahre Digitalgesetzgebung gezeigt. Aber er ist eben auch nicht so groß, dass sie alles durchsetzen können, was sie wollen. Da hat die Politik auch der Lobbymacht der Tech-Konzerne getrotzt. Also es gibt tatsächlich keine Konzerne, die mehr Lobbyausgaben aufweisen als die großen fünf, Google, Amazon, Microsoft, Meta und Apple in Europa. Und trotzdem, finde ich, haben wir in den letzten 5 Jahren Digitalgesetzgebung gesehen, die diesen Namen verdient.
Welche konkreten Strategien nutzen denn die Unternehmen, um ihre Interessen in Brüssel durchzusetzen?
Also erstmal ist es so, dass die Tech-Konzerne mit extrem viel Ressourcen auf die EU einprasseln. Also die großen fünf Tech-Konzerne aus den USA geben mehr als 33,5 Millionen Euro für ihre Lobbyarbeit allein in Brüssel aus. Hinzu kommt, dass eben diese Konzerne extrem viele Ressourcen zur Verfügung haben und entsprechend natürlich auch Lobbybüros in den wichtigen zentralen EU-Mitgliedstaaten haben und dann auch über die Regierungen der Mitgliedstaaten auf die EU-Politik Einfluss nehmen. Ein weiterer Kanal, den sich natürlich viele andere Lobbyakteure, etwa kleine und mittelständische Unternehmen, nicht leisten können, wenn sie versuchen, etwa das Digitalmarktgesetz zu beeinflussen. Dann Stichwort Transparenz. Big Tech ist nicht immer transparent in seiner Lobbyarbeit. Das gehört auch zur Strategie, undercover zu arbeiten. Das bedeutet etwa, Initiativen zu unterstützen, die unter dem Namen Allied for Startups, also eine Allianz für Startups, auftritt, wohinter aber eigentlich Google und Amazon und so weiter stecken. Das ist, würde ich sagen, die Strategie, Tarnorganisationen einzusetzen, um die eigenen Interessen dann aber unter falschen Namen vorzubringen. Und das verfängt tatsächlich in der EU-Politik und wir haben immer wieder warnend darauf hingewiesen.
Sie haben gesagt, die Digitalgesetze, die etabliert sind in der EU, funktionieren ganz gut. Was müsste denn aus Ihrer Sicht noch passieren, um den Lobby-Einfluss der Tech-Konzerne einzudämmen in Brüssel?
Nun, ich würde sagen, wir haben in Brüssel einiges an Transparenz vorzuweisen. Wir haben ein Lobbyregister. Wir haben tatsächlich auch die Offenlegung von Lobbykontakten auf der höchsten Ebene. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat jetzt sozusagen die Lobbytransparenz auch noch ausgeweitet auf die Arbeitsebene der Kommission. Das ist ein wichtiger und bedeutender Schritt für die neue Kommission. Und da erhoffen wir uns tatsächlich in Sachen Transparenz viel von. Wir werden sehen, wer auf der Arbeitsebene künftig in der EU-Kommission die Tech-Konzerne trifft. Und das ist erstmal gut. Um den Lobby-Einfluss aber entschieden zu begrenzen, braucht es tatsächlich weitere Mittel. Das eine ist ja Transparenz, aber das andere ist eben die Frage der Ausgewogenheit. Da gibt es eine Vorgabe von Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ausgewogenheiten bei den Treffen mit Lobbyisten walten zu lassen. Das wird sehr unterschiedlich ausgelegt, je nach Kommissarin, je nach Team von Kommissarinnen und Kommissaren. Und hier können wir einfach nur noch mal sagen, es muss mehr Ausgewogenheit beim Lobbyeinfluss geben. Und diejenigen in der Kommission, aber auch im Parlament, die besonders von Lobbyisten belagert werden, denen empfehlen wir tatsächlich proaktiv die Interessen ressourcenschwacherer Gruppen einzubeziehen in ihre Arbeit. Das machen manche, da gibt es Best-Practice-Beispiele, aber eben leider nicht immer.
Die Algorithmen sind ja ein großes Problem. Wie die eingestellt sind, das ist meistens total undurchsichtig. Wie könnte denn da mehr Transparenz erzielt werden?
Naja, Algorithmustransparenz ist etwas, was ja durchaus über die Digitalgesetzgebung der letzten 5 Jahre abgedeckt ist. Nehmen wir den Digital Services Act, der soll dafür eigentlich sorgen. Und sagen wir so, ich glaube, wir brauchen eine konsequente Durchsetzung der derzeitigen europäischen Digitalgesetze, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Und ich glaube, damit können wir schon effektiv darauf hinwirken, dass die Macht von großen Tech-Konzernen in Europa begrenzt wird.
Eine Person ist uns allen ja im Bewusstsein, auch weil er jetzt an der Seite von Donald Trump steht. Elon Musk hat sich eine extreme Machtposition verschafft. Welchen Einfluss hat er denn direkt auf die Politik?
Der Fall Musk ist natürlich ein besonders gravierender Fall für tatsächlich demokratischen Prozess hier in Europa. Elon Musk hat sich eine Social-Media-Plattform gekauft, um über diese Plattform Einfluss zu nehmen auf die Politik in Europa. Also er greift nicht nur in den US-Wahlkampf ein, sondern jetzt auch in den Bundestagswahlkampf und unterstützt rechte Parteien in ganz Europa. Das ist hochproblematisch und da braucht es klare Grenzen. Möglicherweise ist der Talk, den Alice Weidel und Elon Musk vergangene Woche gehalten haben, über die Plattform X sogar eine illegale Parteispende. Wir begrüßen, dass die Bundestagsverwaltung das prüft, denn tatsächlich hat ja die AfD darüber an Reichweite gewonnen und wir finden das hochproblematisch, diesen Einfluss, den der Tech-Milliardär für seine eigenen politischen Interessen nimmt.
Wir sind von den Produkten und Dienstleistungen einer Handvoll Anbieter weitgehend abhängig geworden. Google, Amazon, Meta und Co. können ihre Bedingungen diktieren. Diese Konzentration von Macht, die ist gefährlich für die gesamte Gesellschaft und für die Demokratie. Denn die Machtstellung der Tech-Konzerne berührt Bereiche, die für Demokratie und Politik zentral sind. Die Verbreitung von Informationen und die öffentliche Debatte. Was unternimmt die EU gegen das Monopol der Tech-Konzerne?
Google, Meta und Co. sind an eine Reihe von EU-Regeln gebunden. Im Zentrum der Kraftprobe zwischen den Tech-Konzernen und der Europäischen Union stehen zwei Gesetze, der Digital Services und der Digital Markets Act, kurz DSA und DMA. Das erste Regelwerk richtet sich gegen Desinformation, Fake News und soll Wahlen in der EU vor Manipulation schützen. Das zweite Paket verspricht faire Wettbewerbsbedingungen. Kleine und mittelgroße Anbieter sollen mit ihren Produkten eine Chance gegen die Übermacht der großen Konzerne haben.
Strong legislation in place, be it to protect our societies with the DSA.
Wir haben eine solide Gesetzgebung mit dem Ziel, unsere Gesellschaften zu schützen mit dem DSA oder um unseren Markt frei und fair zu gestalten, wie es beim DMA der Fall ist. Und wir stellen sicher, dass sich alle Unternehmen an diese Regeln halten, sofern sie ihre Dienstleistungen in der Europäischen Union anbieten.
All companies around the world comply with our legislation if they offer the services here in the European Union.
Betonte der Sprecher der EU-Kommission für Digitales, Thomas Regnier. Aber inzwischen laufen mehrere Verfahren gegen unterschiedliche Plattformen nach beiden Gesetzespaketen, die sich jeweils in einem anderen Stadium befinden. Die Androhung hoher Strafen soll die Tech-Konzerne dazu disziplinieren, ihre Pflichten zu erfüllen. Bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes im Rahmen des DSA oder auch 10% oder 20% im Rahmen des DMA können fällig werden. Um das zu vermeiden, müssen die großen Plattformen eine Reihe von Vorgaben erfüllen. Zum Beispiel sicherstellen, dass strafbare Inhalte schnell runtergenommen werden. Sie müssen systemische Risiken der Wahlbeeinflussung bestmöglich vermindern, aber auch für sichere Produkte auf ihren Plattformen sorgen, eigene Apps gegenüber anderen Anbietern nicht bevorteilen.
We are currently still with all of these cases at technical level.
Wir befinden uns bei all diesen Fällen noch auf einer technischen Ebene, sei es beim DSA oder DMA. Die technische Arbeit daran wird fortgesetzt und solange das so ist, wird über die Fälle noch nicht entschieden.
So der Sprecher der Kommission. Die Verfahren nach DSA und DMA sind an keine zeitliche Frist gebunden. Zwischen dem vorläufigen Verdacht, dass die Firmen ihren Pflichten nicht nachkommen, und einer Strafe kann also viel Zeit vergehen. Das hängt auch damit zusammen, dass etwa beim Verbreiten bestimmter Inhalte nicht inhaltlich geprüft, sondern technisch hieb- und stichfest dokumentiert werden muss, dass die Plattformen gegen die Regeln verstoßen haben. Letztlich entsteht aber so der Eindruck, dass die Tech-Konzerne der EU-Gesetzgebung immer einen Schritt voraus sind. Erst Wochen nachdem ein rechtsradikaler Kandidat bei der rumänischen Präsidentenwahl unerwartet und schlagartig aufgestiegen war, hatte die EU-Kommission ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet. Es gibt Hinweise, dass die Empfehlungssysteme der Plattform den Kandidaten besonders gepusht haben. Ein runder Tisch zwischen Tech-Konzernen, Zivilgesellschaft und der Bundesnetzagentur soll noch diesen Monat zusammenkommen, um die Risiken für die anstehende Bundestagswahl zu analysieren. Auch ließ die EU-Kommission durchblicken, mit dem möglichen Abzug von unabhängigen Faktencheckern in der Europäischen Union könnte Meta gegen europäisches Recht verstoßen. Der Konzern müsste in diesem Fall der EU-Kommission berichten, wie er auf andere Weise sicherstellen will, dass er systemische Risiken von Desinformation bekämpft.
Gesetze zum Schutz vor der Macht der Tech-Konzerne. Wie die EU sich zur Wehr setzt, berichtete uns Paul Vorreiter.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.